Ihr Lieben, als Familie waren wir in diesem Sommer an einem Ort mit dem Namen Labyrinthia. Der Name ist auch Programm für diesen kleinen Freizeitpark. Es ist nicht besonders groß, aber ein kleiner Park, in dem es mehrere Labyrinthe gibt, so Irrgärten, in denen man auch als ganzer Mensch durchgehen konnte, sich gut verirren konnte und viel Freude haben konnte. Und es macht viel Spaß, dort zu sein, die Wege auszuprobieren und bei diesem Probieren dann irgendwann auch den richtigen Weg zu finden. Naja, bei manchen Leuten war es dann schon so, dass sie vielleicht eher ein bisschen verzweifelt waren, weil man dann doch immer wieder am selben Ort rauskam und nicht weitergekommen ist. Und da gab es dann andere, die denen vielleicht auch geholfen haben. Denen, die so unterwegs die Orientierung verloren haben, dann gesagt haben, bieg dort nicht ab. Das bringt nichts, das führt in die Irre. Oder geh lieber dort nicht lang, das ist der falsche Weg, du musst einen anderen Weg wählen. Und wenn wir so zurückdenken an die letzten Abschnitte, die wir im Hebräerbrief im 3. und 4. Kapitel gelesen haben, dann sind die von einem ganz ähnlichen Charakter. Wir finden dort immer wieder diese Warnungen, mach's nicht so, tu es nicht so, wie die Israeliten das getan haben. Sie haben gegen Gott rebelliert, sie haben sich aufgelehnt, sie haben im Unglauben gelebt, sie wurden von Gott bestraft dafür. Das ist der falsche Weg. Bieg dort nicht ab, folge ihnen nicht nach. Hüte dich davor, dieses abschreckende Beispiel nachzueifern. Stopp, pass auf. Das ist so der Tenor dieser beiden Kapitel in Hebräer 3 und 4. Ich lese einige Verse vor, um das nochmal in Erinnerung zu rufen. In Kapitel 3 von Vers 10 bis 12. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie in die Irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe gehen. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens ist, in ihm ist, im Abfall vom lebendigen Gott. Pass auf, dass euch das nicht passiert. Oder in Kapitel 4, die ersten Verse. Lasst uns nun dafür sorgen, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben, wie er gesagt hat. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Und dann in Vers 5 und an einer anderen Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Vorsicht, stopp, hier geht's in die Irre. Oder dann in Vers 11, Kapitel 4, Vers 11, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams fällt. Stopp, halt, aufpassen, hier nicht, dort nicht, das sind die falschen Wege, folgt nicht dem Unglauben, folgt nicht dieser Rebellion und diesem Ungehorsam der Israeliten. Und anders als vielleicht in diesem Freizeitpark, wo das Ganze ja vielleicht auch mal lustig ist, da lag auch keiner irgendwo verhungert in der Ecke, war das für die Israeliten ganz existenziell. Sie mussten 40 Jahre in die Wüste. Keiner von ihnen durfte in das verheißene Land. Und wenn du in deinem Leben den falschen Weg nimmst, dann geht es dort auch um alles oder nichts. Wer den Weg des Unglaubens beschreitet, wird unweigerlich ins Verderben gehen, in die Irre und wird nicht dort ankommen, wo Gott uns haben möchte, in seiner Herrlichkeit. Unglaube, Ungehorsam, Rebellion, sie versperren uns den Weg zum Zugang in die ewige Ruhe Gottes, in seine Herrlichkeit. Und diese Reihe an Warnungen, an Stoppschildern hier gipfelt dann am Ende eigentlich in der Ankündigung daran, dass Gott der Richter ist, dass er uns richtet. In den Versen 12 und 13 im 4. Kapitel. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Gottes Wort, Jesus Christus selbst, ist Richter und er sitzt zu Gericht und es bleibt nichts unentdeckt, es wird alles aufgedeckt, eine ganz ernste, klare Ansage und Warnung. Wenn du den falschen Weg gehst, es bleibt entdeckt, nicht unentdeckt, Der Herr deckt es auf. Das lebendige Wort Gottes lässt diese Sünde nicht einfach dahingehen. Aber es wäre nur das halbe Evangelium, wenn wir bei all diesen Warnungen stehen bleiben. Pass auf, hüte dich. Der Weg in die Hölle ist nahe, ein Schritt daneben und du bist auf dem falschen Weg. Stopp. Das gehört dazu zum Evangelium, aber es ist nicht alles. Wir sollen nicht nur dabei stehen bleiben, vor Gottes Gericht zu warnen und vor dem Verderben zu warnen, so sehr das wichtig ist, sondern wir sollten auch erkennen und verstehen, dass wir zu neuem Leben erlöst sind. Der Glaube an Jesus Christus befreit uns nicht nur von dem ewigen Verderben der Hölle, sondern er erneuert uns auch zu neuem Leben. Und durch diesen Glauben an Christus steht uns jetzt der Weg in die ewige Ruhe Gottes offen. Wir sind durch den Glauben nicht nur von dem geistlichen Tod errettet, sondern empfangen auch neues Leben. Wir sollten deshalb nach Erlösung streben, um dem zu entgehen, was uns widerfährt, wenn wir nicht an den Herrn glauben, aber eben auch wegen dem, was uns widerfährt, wenn wir das Heil erlangen. Neues Leben in Christus, eine ewige Hoffnung, eine wunderbare, herrliche Zukunft. Und so kommt dieser große Gedankengang, dieser letzten Kapitel, am Ende des vierten Kapitels, zu diesem wunderbaren Abschluss, den wir heute miteinander betrachten wollen. Nach all diesen Stoppschildern, nach all diesen Warnhinweisen und all diesen Warnungen vor dem Verderben und vor dem falschen Weg, kommt hier nochmal ganz, ganz klar eine Zielansage. Schau auf Christus. Bei dem Weg durchs Leben und bei all dem, was vor dir liegt, das ist das Ziel. Und das Leben mit Gott ist eigentlich das Ziel, mit Christus zu leben. Und dieser himmlische Heiland ist ein ganz positiver, ein ganz ermutigender Ansporn, im Glauben an ihn voranzugehen. Nicht nur gewarnt zu sein, wo es nicht hingeht, sondern auch den Weg gewiesen zu bekommen, wo es hingeht. Eine positive Ermutigung, dahin dem Herrn nachzufolgen. Lasst uns diese drei letzten Verse im vierten Kapitel des Hebräerbriefs miteinander lesen. Vers 14 bis 16. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Diese Verse ermutigen uns, auf Christus zu sehen, auf unseren himmlischen Heiland zu sehen. Er ist unser Bekenntnis, er ist unser Trost und er ist unsere Zuversicht. Und das wollen wir der Reihe nach ansehen. Der himmlische Heiland als erstes unser Bekenntnis. Wenn ihr noch einmal zurückblättert, zumindest bei mir müssen wir zurückblättern, ein paar Verse weiter vorher seht, im Vers 11 haben wir eine Warnung vor dem Unglauben. Und dem tritt nun eine Ermutigung gegenüber. Schau auf Jesus. Lass uns noch einmal diesen Vers 11 sehen, diese Warnung. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams fällt. Also pass auf. Aber achtet nicht nur auf die Gefahr, vor der ihr euch hüten sollt, sondern schaut auf Jesus, auf Gottes Sohn, auf unseren großen hohen Priester. Und das ist jetzt in Vers 14 dieser positive Ansporn, der hier hervorgehoben wird. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen. Lasst uns das Bekenntnis festhalten. Das sind die Aufforderungen, die hier in diesen Versen im Vordergrund stehen. Aber was ist denn damit gemeint? Lasst uns das Bekenntnis festhalten. Calvin sagt, Bekenntnis bedeutet hier so viel wie Glaube. Also lasst uns im Glauben an Jesus Christus beharren. Lasst uns im Glauben festhalten. Und das ist richtig. Aber es ist vielleicht noch zu wenig, denn dieser Glaube ist eben nicht nur ein Glaube, ein stiller, persönlicher, verinnerlichter Glaube. Ein Glaube, von dem nach außen hin vielleicht niemand etwas mitbekommt. Mein Glaube an Jesus, mein persönlicher Glaube. Sondern dieser Glaube zeigt sich in einem klaren und öffentlichen, sichtbaren Bekenntnis zu diesem Herrn. Und so sollen wir nicht nur glauben, mit dem Verstand, dem zustimmen vielleicht, was in der Heiligen Schrift geschrieben steht, was uns verkündigt wird als das Wort Gottes, Vers 12, sondern auch bekennen, dass wir an diesen großen Heiland und in jeder Hinsicht vollendeten Mittler des Heils glauben und an ihn festhalten. Wir sollen nicht nur sagen, ja, das stimmt, was in der Bibel steht und ich glaube das, sondern es soll uns so dahin bringen, dass wir diesen Glauben bekennen. Und dieses Bekenntnis zu Christus festhalten. Und dieses öffentliche Bekenntnis zu Christus geschieht mit Worten, aber nicht nur mit Worten, sondern auch in einem erneuerten Leben, in einem Leben, in dem die Frucht des Geistes sichtbar wird, in dem erkannt werden kann, dass Christus diesen Menschen verändert und erneuert hat, dass er den Glauben bekennt. Und so sollen wir, wie es hier heißt, das Bekenntnis festhalten, im Glauben beharren, mit unserem Mund Christus bekennen, aber auch mit unserem Leben ihn bekennen. Und unser Leben sollte ein Zeugnis sein dafür, was der Herr an uns getan hat. Lasst uns das Bekenntnis festhalten. Dann wollen wir sehen, zu wem wir uns bekennen. An wen glauben wir? Ja, es ist Jesus Christus. Und seht, wie er hier beschrieben wird. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, dieses Bekenntnis zu ihm. Jesus, der Sohn Gottes. Als Sohn Gottes ist er Gott. Und das haben wir ganz ausführlich betrachtet in Kapitel 1 im Hebräerbrief. Jesus ist Gott. Er ist Gottes Sohn. Aber als Mensch ist er gleichzeitig, als Gott ist er eben auch gleichzeitig noch Mensch und trägt als Mensch diesen Namen Jesus. Und das zweite Kapitel im Hebräerbrief betrachtet diese Seite Jesu ganz besonders, ja? Jesus der Mensch. Der wahre Mensch. Und er ist Sohn Gottes, er ist Mensch, Jesus, der Mensch, der Sohn Gottes, Mensch und Gott in einem. Und er sollte als Mensch diesen Namen tragen, Jesus. So wird es Josef aufgetragen, ihm sagt der Engel in Matthäus 1, lesen wir das, Vers 21, Maria wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Maria ist schwanger, die Jungfrau ist schwanger, sie gebiert einen Sohn, einen wahren Menschen, Gott und Mensch in einem, aber dieser Mensch erhält diesen Namen als Mensch, Jesus. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Das ist die Bedeutung dieses Namens. Und so rettet dieser neutestamentliche Josua oder Jesus, ich hatte das neulich schon mal erklärt, dass Josua und Jesus im Grunde der gleiche Name ist. Wir haben zwei dafür und es kommt immer darauf an, ob man jetzt von dem Hebräischen oder Griechischen ausgeht. Aber hier ist es das Gleiche. Ja? Jesus und Josua, dieser neutestamentliche Josua, er rettet sein Volk von seinen Sünden und er tut das, was der alttestamentliche Josua nicht vollbracht hatte. Von ihm heißt es nämlich wenige Verse zuvor und dort heißt es eben hier im Text eigentlich auch Jesus, in Vers 8, denn wenn Josua sie nicht zur Ruhe gebracht hätte, wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde nicht von einem anderen Tag geredet werden. Aber Josua hat es nicht getan. Josua hat sie nicht tatsächlich in die Ruhe Gottes gebracht, der alttestamentliche Josua. Aber Jesus, der Sohn Gottes, ist der Josua, der sein Volk tatsächlich von seiner Sünde erlöst und tatsächlich in die ewige Ruhe leitet. Und durch seinen Sühnetod am Kreuz, durch seine Auferstehung, durch seine Himmelfahrt das Heil für sein Volk erwirbt und es in die verheißene Ruhe Gottes hineinführt. Das ist ein Gedanke, ein zarter roter Faden, der sich hier durch diese Kapitel zieht. Wir finden das in Kapitel 2, Vers 10 angedeutet. Da heißt es, es entspricht ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er sozusagen als Josua viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Und dann in Kapitel 4, Vers 10, denn Der, nämlich Jesus, ist in seine Ruhe eingegangen, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Jesus ist der Retter seines Volkes, der uns durch seinen Tod am Kreuz erlöst hat. Und er führt uns in die verheißene ewige Ruhe des Vaters. Das, was Josua nicht vollbracht hat im Alten Testament, sinnbildlich ein Stück weit getan hat, aber eben nur wie ein Schatten, das vollendet Jesus. Er ist der Retter für sein Volk. Er führt sein Volk in die ewige Herrlichkeit Gottes, in die ewige Ruhe Gottes. Aber er ist noch mehr als dieses Sinnbild Josuas des Alten Testaments. Er ist Mensch und Gott. Er ist Opfer und Priester zugleich, indem er uns mit Gott, dem Vater, versöhnt. Auch diesen Gedanken hatten wir schon in Kapitel 2, in Vers 17. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer, hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Ein treuer, hoher Priester, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Und er ist nicht nur irgendein hoher Priester. Und damit kommt hier eigentlich jetzt dieses Thema auch angestoßen, das in den nächsten Kapiteln in Hebräerbrief füllen wird. Er ist der hohe Priester Gottes. Wie es hier heißt in Vers 14, der große hohe Priester, der vollkommene hohe Priester Gottes. Das ist der einzig wahre, echte und allerhöchste hohe Priester Gottes, den es überhaupt gibt. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes. Er heißt der große hohe Priester. Denn er ist größer als Aaron und seine Nachfolger. Das wird eben in den nächsten Kapiteln noch ausführlicher erklärt. Er ist der eigentliche und echte hohe Priester. Er ist nicht nur ein Sinnbild und ein Typus wie diese hohen Priester des Alten Testaments, die nur ein Hinweis waren auf ihn, den großen hohen Priester, den wahren hohen Priester, der in das Alte Testament sozusagen seinen Schatten vorauswirft. Er ist der ewige und vollkommene hohe Priester. Er braucht keine Nachfolger. Es gibt keine Nachfolger für ihn, wie auch. Er ist der große hohe Priester. Es gibt Vorläufer, die auf ihn hinweisen, aber hinterher folgt ihm keiner nach. Und er ist schließlich der himmlische Hohepriester. Er tut seinen Dienst nicht irgendwo in einem irdischen Heiligtum, sei es in der Stiftshütte oder im Tempel, sondern er ist in das himmlische, in das wahre, in das echte Heiligtum Gottes eingegangen und verrichtet dort den hohepriesterlichen Dienst. Er ist der große Hohepriester. Und als höchster Hohepriester übt er nun sein priesterliches Amt in Gottes Gegenwart aus. So wie Aaron für sein Volk durch den äußeren Vorhof des Zeltes und durch das Heilige in das Allerheiligste ging, hat Jesus für uns die Himmel durchschritten und hat diese Welt verlassen und ist durch die Luft, den Sternenhimmel, in den Himmel Gottes selbst eingegangen. Der durch die Himmel gegangen ist, heißt es hier. Er ist nun im Allerheiligsten, in dem Thronsaal Gottes und tut dort den hohepriesterlichen Dienst. Einen Teil seines hohepriesterlichen Dienstes vollzog Christus auf Erden, indem er für uns starb, indem er für uns Sühnung erwirkte, indem er das einzigartige Opfer darbrachte. Und den anderen Teil gibt er im Himmel aus, wo er für uns eintritt und das Opfer für sein Volk darbringt. Da mag sich damals oder vielleicht auch heute der eine oder andere gedacht haben, schade, dass Jesus nicht mehr hier ist. Schade, dass unser Hohepriester nicht mehr hier auf Erden ist. Und den einen oder anderen hat es vielleicht auch bedrückt. Ja, Jesus ist nicht hier, wir sehen ihn nicht, wir können ihn nicht so menschlich erfahren. Er ist irgendwie weg. Aber es sollte unseren Glauben stärken. Gerade dass er nicht hier ist, sondern dass er in dem himmlischen Thronsaal Gottes ist, beim lebendigen Gott sich für sein Volk einsetzt und verwendet. Das ist, was uns eigentlich ermutigen sollte. Er ist jetzt vor Gott und er dient Gott als Hohepriester und er tritt dort für sein Volk ein. Wir lesen dies immer wieder in Gottes Wort. im ersten Kapitel im Hebräerbrief in Vers 3, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Kapitel 7, Vers 25, daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Kapitel 9, Vers 24, denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Oder 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 1, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Römer 8, 34, wer ist es da, der verdammt? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Christus, der hohe Priester, der große hohe Priester, ist jetzt bei Gott und verwendet sich für uns, für sein Volk. Und er tritt dort vor Gott für uns ein. Ist das nicht ermutigend? Und wir glauben an Jesus Christus, an den Sohn Gottes, an unseren großen hohen Priester, und zu ihm bekennen wir uns auch, der himmlische Heiland. Er ist unser Bekenntnis. Das zweite, der himmlische Heiland ist unser Trost. Er sitzt nun zur Rechten Gottes und verwendet sich dort als großer hohe Priester für sein Volk. Und da mag sich manch einer vielleicht fragen oder vielleicht auch etwas unbehaglich sein, ja, versteht er dann überhaupt, wie es mir hier geht? Kennt Jesus meine Not? Kann er überhaupt nachvollziehen, wie es mir hier in dieser Welt geht? Kennt er die Schwierigkeiten, durch die die Gemeinde in dieser feindseligen Welt durch muss? Man kennt das ja vielleicht von dem einen oder anderen Politiker, die wirken auch so ein bisschen entrückt, als ob sie überhaupt keinen Bezug mehr haben zu dem Volk, das sie regieren. Ein berühmtes Beispiel der Geschichte, so Ludwig XIV. In Frankreich oder vielleicht der nordkoreanische Herrscher unserer Tage, Kim Jong-un, die herrschen in einer komplett anderen Welt, die haben überhaupt keinen Bezug zu dem, wie es ihrem Volk geht. Ist Jesus auch so ein Herrscher, der jetzt im Himmel weit weg ist und so gar nicht mehr mitbekommt, wie es uns hier geht? Unser Hohepriester Jesus, er ist anders. Er ist komplett anders als diese entrückten Herrscher, die es manchmal in dieser Welt gibt. Er ist zwar im Himmel, und das ist erstmal irgendwie für uns gefühlt fern, aber er ist gar nicht so entrückt. Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Jesus ist zwar im Himmel, aber er ist uns auch ganz nah. Er hat Mitleid mit uns, mit unseren Schwachheiten. Und dieses Wort Mitleid muss man hier auch richtig verstehen. Es ist tatsächlich ein Mitleiden. Er durchleidet mit uns die Nöte, die wir erleben. Bei uns ist das manchmal vielleicht ein bisschen anders. Wir haben manchmal auch Mitleid mit Menschen, denen es schlecht geht, ohne dass wir ihre Not wirklich nachempfinden können. Wir sehen das und sie tun uns leid. Aber wir können uns gar nicht vorstellen, wie es ihnen geht. Wer von uns kann sich vorstellen, wie es einem querschnittsgelähmten Menschen gehen mag? Oder einem Blinden? Oder einem Menschen, der täglich im Bombenhagel eines Kriegs leben muss? Wer kann das nachvollziehen? Wir haben das nie erlebt. Aber Jesus kennt es. Jesus hat diese menschlichen Schwachheiten durchlebt wie wir. Und er leidet mit uns, wenn wir leiden. Und hier geht es noch um mehr als nur dieses Erleiden von Frost und Hitze, Hunger und anderen leiblichen Beschwerden oder Verachtung, Armut und ähnliche Dinge. Wenn man diese äußeren Mühseligkeiten betrachtet, dann hat man nur eigentlich die Hälfte erfasst von dem, worum es hier geht. Denn es geht hier auch um Dinge wie Furcht, wie Traurigkeit, wie Todesangst, ja auch Versuchung zur Sünde. Denn anders hätte dieser einschränkende Zusatz, der hier noch steht, überhaupt keinen Sinn. Denn es heißt hier, doch ohne Sünde. Jesus ist voll und ganz Mensch. Er kennt all unsere Schwachheiten und Nöte. Und er kennt das nicht nur theoretisch, weil er es sieht und beobachtet, sondern er kennt das aus eigener Erfahrung. Kapitel 2 noch einmal, Vers 17 und 18. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, völlig Mensch, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Und doch, auch wenn Jesus versucht wurde, so war die Versuchung bei ihm doch irgendwie auch völlig anders als bei uns. Das heißt hier in unserem Vers, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Jesus ist völlig sündlos. Und daran lässt die Heilige Schrift keinen Zweifel. An vielen Stellen wird das betont. Jesus ist sündlos. Er hat nie gesündigt. Doch sind sich hier die Theologen jetzt uneins darüber, wie ist dann dieser Nachsatz verstehen, doch ohne Sünde. Manche denken, dass Jesus alle möglichen Versuchungen durchlitten hat, aber er nie zur Sünde versucht wurde. Ich zitiere einen Ausleger, er sagt, er wurde in allem abgesehen von der Sünde, in gleicher Weise wie wir versucht. In ihm sprach nichts auf die Sünde an. Nie wurde er von ihr verführt. Versuchungen zur Sünde konnten ihn nicht erreichen. Er war dafür nicht anfällig. Er war untadelig. Er konnte unmöglich sündigen. Das ist schon nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Wenn das so ist, dann ist Jesus tatsächlich dieser etwas entrückte, ferne, hohe Priester, der es überhaupt nicht verstehen kann, wie es uns geht, wenn wir zur Sünde versucht werden. Und darum geht es hier. Wenn auch Jesus keine Sünde hatte und in ihm keine Sünde wohnte, keine sündige Neigung in ihm, so durchlitt er doch all die Versuchungen zur Sünde, die von außen an ihn herangetragen wurden. Und gerade weil er die Sünde nicht persönlich kannte und in seiner Heiligkeit nie etwas Sündhaftes getan hatte und an sich hatte, war das für ihn gewiss noch eine viel intensivere Qual als für uns, die wir von Natur aus Sünder sind. Und ihnen wird es angetragen und vorgeschlagen. Wir kennen diese Versuchungsgeschichten in Lukas 4 oder in Matthäus 4, wo ihn der Teufel versucht. Er wird zur Sünde versucht. Aber die Sünde fand keinen Haken bei ihm. Anders als bei uns. Aber er kennt das. Und auch wenn ihm sein göttliches Wesen den Sieg ermöglichte, so waren seine Versuchungen doch echte Versuchungen. Nicht irgendwelche Versuchungen, die so und so völlig ins Leere laufen. Nein, er war versucht. Und er hat sie überwunden durch Mittel, die uns allen offen stehen. Und Christi erfolgreicher Widerstand gegen die Versuchung, das ist es, was hier im Vordergrund steht. Er hat das alles durchlebt. Er blieb sündlos. Auch als Mensch sündlos. Jesus, der Mensch, hat uns in seinem persönlichen Kampf gegen die Versuchung und Sünde ein großartiges Vorbild hinterlassen. Er wurde wie wir zur Sünde versucht, aber er hat diese Versuchung sündlos widerstanden. Jesus kennt die Niederungen dieser Welt, in denen wir täglich leben. Er kennt alle unsere Nöte, er kennt alle unsere Versuchungen und er kennt das nicht nur theoretisch, er kennt das, er hat das selbst erfahren und durchlebt als Mensch in dieser Welt. Und er ist jetzt im Himmel. Er verwendet sich jetzt als unser großer Hohepriester bei Gott, dem Vater. Aber er weiß, wie es uns hier geht und er leidet mit uns, mit unseren Nöten, unseren Schwachheiten und unseren Versuchungen und er kennt das. Was für ein Trost. Was für ein Trost, einen solchen himmlischen Heiland zu haben. Keinen weltfremden, völlig entrückten Hohepriester, der keine Ahnung hat, wie es mir hier geht. Er kennt und versteht unsere tiefsten und innersten Nöte, weil er sie selbst kennt und erfahren hat. So ist der himmlische Heiland unser Bekenntnis, zu dem wir uns bekennen, und unser Trost. Denn er kennt uns und er ist uns auch ganz nahe. Und schließlich ein drittes, der himmlische Heiland, unsere Zuversicht. Und was nun folgt, ist gewaltig. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Einst in Israel, in dem irdischen Heiligtum der Stiftshütte oder im Tempel, da durfte der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste eintreten, an Yom Kippur, an dem Versöhnungstag. Könnt ihr nachlesen in 3. Mose 16. Und es gibt eine jüdische Überlieferung, ob sie wahr ist oder nicht, aber sie spricht Bände. Dort wird beschrieben, dass man den hohen Priester, wenn er da reinging, angeleint hat, am Seil hineingehen hat lassen. Denn wenn er aus irgendeinem Grund doch unrein war und dort tot umfällt, konnte keiner reingehen und ihn holen. Man hätte ihn am Seil wieder herausgezogen. Ob es so ist, weiß ich nicht. Seine jüdische Überlieferung. Aber es war nicht einfach etwas, was man so nebenbei getan hat. Einmal im Jahr, mit einem Riesenaufwand, durfte der hohe Priester allein in das Allerheiligste eintreten. Ihr erinnert euch vielleicht auch, wie das Volk schon nervös wurde, als Zacharias, der nicht mal im Allerheiligsten war, seinen Priesterdienst versehen hatte und so lange nicht zurückgekommen ist. Ja? Er war nicht Hohepriester, er war nicht im Allerheiligsten. Aber das ist nicht etwas Nebensächliches, etwas Lapidares, ganz im Gegenteil, etwas ganz Besonderes. Und diesen Ort zu betreten, erfordert die höchste Vorsicht, die Reinigung von jeder Sünde. Ansonsten wäre es ein tödliches Unterfangen gewesen. Oder denkt an die Aufforderungen, die sich bei dem Psalmen schon findet. Wir hatten einen vorhin gelesen, in Psalm 24. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an deiner heiligen Stätte, an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat? Er, der seine Seele nicht auf Falsches gerichtet und nicht auf zum Betrug geschworen hat. Oder im Psalm 15. Wer, Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg, der rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen? Oder denk daran, wie es Jesaja erging, als er in den himmlischen Thronsaal Gottes eintreten durfte. Auch das hatten wir vorhin gelesen in Jesaja 6. Er sagt, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Wehe mir! Und hier heißt es jetzt, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Mit Freimütigkeit in diesen heiligen Thronsaal eintreten, der selbst in diesem irdischen Abbild des Alten Testaments nur unter Todesgefahr einmal im Jahr vom hohen Priester betreten wurde. Jesus Christus, unser großer hohe Priester, hat durch seinen Sühnetod am Kreuz uns diesen Zugang in das Allerheiligste, in das Heiligtum Gottes aufgetan. Mit seinem Tod dürfen wir in das Allerheiligste im Heiligtum Gottes eintreten. Im Glauben mit seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit bekleidet, können wir vor Gott dem Vater erscheinen. Und sinnbildlich ist bei seinem Tod im Tempel der Vorhang zerrissen, von oben bis unten. Und der Weg in das Allerheiligste war frei. Und der himmlische Thronsaal steht uns jetzt offen, weil uns Jesus in seiner Gerechtigkeit, mit seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit überkleidet, wenn wir sie im Glauben empfangen. Und das ist so gewaltig, dass es sich kaum in Worte fassen lässt. Wir, die wir an seinen Namen glauben und uns zu ihm bekennen, sind nun Kinder des höchsten Gottes. Und so können wir nun freimütig zu Gott, unserem Vater, kommen. Freimütig bedeutet natürlich nicht respektlos oder irgendwie so, ja, ohne Nachdenken. Ganz im Gegenteil. Wir sollten uns gut vorbereiten und uns der Heiligkeit Gottes bewusst sein. Aber wir können zu ihm kommen. Zu unserem Vater, dort vertreten durch unseren großen hohen Priester Jesus, der uns kennt und uns nahe ist und uns versteht und uns vertritt vor dem Herrn und für uns eintritt. Und wir wissen, dass Gott diesen, seinen geliebten Sohn am Kreuz geopfert hat, damit wir nun seine Kinder heißen dürfen. Und dieser hohe Preis, den er aus Liebe für uns gegeben hat, er sollte uns mit ehrfürchtiger Dankbarkeit erfüllen. Wir haben das nicht verdient. Im Gegenteil. Von Natur aus hätten wir nie Zugang in diese Herrlichkeit Gottes erlangen können. Aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, unser großer Hohepriester, hat diese Pforte aufgetan. Gottes Thronsaal. Und durch Christi Opfer wurde Gottes Richterstuhl zum Thron der Gnade für alle die, die an ihn glauben. Und an diesem Gnadenthron hält Gott alles für uns bereit, was wir in Zeiten der Not und in der Zeit der Versuchung brauchen. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Was für eine herrliche Verheißung. Gott verspricht uns die passende Hilfe zur richtigen Zeit. Sei es Versuchung und Anfechtung zur Sünde oder gar die Sünde selbst, die uns Not bereitet. Gott verspricht uns Gnade, wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir bußfertig vor ihn kommen, verspricht er uns, diese Sünde zu vergeben und uns gnädig zu sein. Wenn es andere irdische Nöte sind, Sorgen, Plagen, dann verspricht Gott uns Erbarmen und rechtzeitige Hilfe, wenn wir zu ihm kommen. Und diese Zusage kommt ja nicht von irgendjemandem. Diese Zusage kommt von Gott selbst, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles erhält durch die Macht seines Wortes. Er hat die Macht, diese Zusage auch zu erfüllen, und er tut es auch. Er sagt nicht nur, ja, kommt, und dann passiert nichts. Nein, er verspricht es uns, und er hat die Macht, das zu erfüllen, was er uns hier verheißt. Gnade und Barmherzigkeit zur rechtzeitigen Hilfe. Wie es Jesus auch gesagt hat, kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. So fordert uns Gottes Wort hier auf, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Was für eine wunderbare Verheißung. Der himmlische Heiland, unser Bekenntnis, unser Trost und unsere Zuversicht. Und wir können hier viel, viel lernen aus diesen drei Versen. Einige Dinge möchte ich mit euch bedenken. Jesus ist der allein wahre Hohepriester. Er ist der Hohepriester Gottes. Alle anderen im Alten Testament sind Schattenbilder für ihn, der einst kommen sollte und jetzt gekommen ist und dem keiner mehr nachfolgen wird. Nach ihm gibt es keinen Hohepriester mehr auf Erden. Jeder Einzelne im Bundesvolk Gottes, jeder einzelne Gläubige, jeder einzelne Christ ist sein Priester im Reich Gottes. Wir haben direkten Zugang zu Gott, dem Vater. Wir brauchen keinen Priester mehr, der zwischen uns tritt. Denn Jesus Christus selbst ist der hohe Priester. Wenn es in Rom einen sterblichen Menschen gibt, der tatsächlich sich anmaßt, Pontifex Optimus Maximus zu heißen, großer Hohepriester, dann ist es unübersehbar und unmissverständlich eine Anmaßung, die einem Menschen nicht zukommt und einen Antichristen kennzeichnet. Und versteht mich nicht falsch. Die Menschen, die zur Papstkirche gehören, sie brauchen das Licht des wahren und biblischen Evangeliums. Und dieses Evangelium wird in dieser antichristlichen Papstkirche nicht gepredigt, deshalb müssen wir es ihnen bezeugen. Sie kennen Christus nicht als ihren Hohepriester, der sich mit Gott versöhnt. Sie sind verblendet und verirrt. Und ich würde es mir hier sparen, diese klaren Worte zu sprechen, wenn sich in unserer Zeit nicht immer mehr Menschen dieser gefallenen Kirche öffnen würden, auch solche, von denen wir es nie erwartet hätten. Manche stilisieren diesen Antichristen zu einem Mann des Glaubens und übersehen dabei, wer er wirklich ist. Wir brauchen keine Kaffeepausen mit dem Papst, solange er im Widerspruch zu Christus steht. Das Reformationsjubiläum im nächsten Jahr verkommt zu einem ökumenischen Einerlei. Wer da ein bisschen zurückgoogeln möchte, kann mal gucken, was in Lund passiert ist, in Schweden. Es ist wirklich erschreckend. Wir sollten uns davon nicht einlullen lassen und auf der Hut sein. Wir sollten uns bekennen und festhalten. Christus, Jesus Christus, Gottes Sohn, ist der einzige rechtmäßige hohe Priester und niemand sonst. Und jeder, der das für sich beansprucht, steht im Widerspruch zu Christus. Vielleicht etwas ermutigender für uns. Beharre im Glauben. Für viele Judenchristen war es im ersten Jahrhundert nicht immer einfach, sich öffentlich zu Christus zu bekennen. Das brachte oft Unannehmlichkeiten mit sich. Schon früh, wir lesen das schon in Johannes 9, dass man schon beschlossen hatte, dass die aus der Synagoge ausgeschlossen werden, die sich zu Christus bekennen. Und das ging weiter, oft bis hin zur Verfolgung. Und das heißt hier, lasst uns das Bekenntnis festhalten in Vers 14. Das ist eine Aufforderung, die die Gläubigen damals dringend hören mussten, aber die auch wir brauchen. Bekenne dich zu dem, der dich erlöst hat. Bekenne, dass du Christ bist und an den glaubst, der im Himmel zur Rechten Gottes sitzt. Bekenne das in deinen Worten, bekenne es in einem erneuerten Leben, an dem man erkennen kann, wie dich Gottes Wort und Gottes Geist umgestaltet. Bekenne Christus. Halte nicht hinterm Berg. Lass dich ermutigen, ihn auch mit anderen Brüdern und Schwestern auf der Straße zu bekennen. Samstag sind immer wieder einige in der Gemeinde hier unterwegs, um Menschen das Evangelium zu bringen. Sei ermutigt. Lass dich ermutigen, damit dabei zu sein und den Glauben zu bekennen, dass Christus dein Erlöser ist. Haben wir diesen Bekennermut? Wissen unsere Arbeitskollegen, dass wir zu Christus gehören? Wissen unsere Freunde und Verwandten, dass wir Christen sind? Bist du bereit, auch anderen Menschen das Evangelium zu bezeugen? Und ich rate dir, bekenne es freimütig. Halt es nicht hinter dem Berg, versuche es nicht aufzuschieben oder zu vertuschen. Wenn du vielleicht mit deinen Klassenkameraden auf einer Klassenfahrt unterwegs bist, leg deine Bibel am ersten Tag auf den Tisch. Und bekenne dich zu Christus. Versuchst du es nach 3 Tagen, wird es schwer. Und es kann Unannehmlichkeiten mit sich bringen. Ich kenne auch Menschen hier in unserem Land, die einst von zu Hause hinausgeflogen sind, weil sie sich zu Christus bekannt haben. Und wie viel schwerer haben es oft Muslime, die sich zu Christus bekennen, weil sie sich bekehrt haben. Sie müssen oft sogar um ihr Leben fürchten. Auch in unserem Land. Bekennst du dich zu Christus? Beharrst du im Glauben an ihn? Denke daran, was Jesus sagt. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Matthäus 10. Lass dich ermutigen. Beharre im Glauben an Jesus Christus und bekenne diesen Glauben freimütig, wie es hier heißt. Lasst uns das Bekenntnis festhalten. Ein drittes, Jesus versteht dich. Und das ist ein gewaltiger Trost für uns. Was ist es für ein unglaublicher Trost, einen solchen Hohepriester im Himmel vor Gott zu haben, der Gott und Mensch ist? Jesus, der wahre Mensch, der alles versteht, was mich bewegt, was mir Not bereitet, der die Nöte meines Lebens kennt, der selbst die Versuchung zur Sünde kennt und es persönlich durchgemacht hat, wenn auch ohne in Sünde gefallen zu sein. Ist das nicht ein gewaltiger Trost? Sollten wir da nicht gerne zu ihm kommen und ihm alle unsere Sorge und Not mitteilen? Er ist der allerbeste Seelsorger und Tröster, den es nur geben kann. Er kann wirklich verstehen, wie es dir geht. Denn er kennt das. Was immer dich bedrückt, was immer dir Not bereitet, geh zu ihm. Er versteht dich. Denke nie, Jesus kann das gar nicht verstehen, wie es mir hier geht. Nein, er kennt das. Er kennt deine Müdigkeit, er kennt deine Schwachheit, er kennt deine Nöte im Leben, deine Krankheiten, er kennt deine Versuchungen, mit denen du tagtäglich zu tun hast. Er kennt dich. Er kennt dich. Und er versteht das. Und Jesus ermutigt dich. Jesus ist eine riesige Ermutigung für uns. Denn er kennt nicht nur die Niederungen dieser Welt mit all ihren Nöten, mit all ihren Versuchungen. Er hat diese Welt durchlebt, ohne dabei zu sündigen. Er, der Mensch Jesus Christus, hat dabei aber auch gar keine anderen Mittel gebraucht, Mittel, die uns nicht auch zur Verfügung stehen würden. Lest mal Matthäus 4 oder Lukas 4, wie er mit den Versuchungen des Widersachers umgeht. Welches Mittel wendet Jesus an? Er befiehlt nicht Legionen von Engeln, dass sie jetzt diesen Teufel aus seiner Gegenwart entfernen sollen. Nein, er nimmt Gottes Wort die Heilige Schrift. Und gebraucht dieses Schwert des Geistes im Kampf gegen die Sünde und die Versuchung des Widersachers. Und in seiner Todesnot, in Gethsemane, ringt er im Gebet mit Gott. Hast du Gottes Wort, die Heilige Schrift? Ja, du hast sie. Kannst du beten? Ja, du kannst beten. Jesus hat genau diese Mittel gebraucht, um gegen die Anfechtungen und Versuchungen in seinem Leben zu kämpfen. Wir haben Gottes Wort in Händen. Wir dürfen es lesen, wir dürfen es hören. Und dieses Wort hilft uns im Kampf gegen die Sünde. Und ebenso dürfen wir im Gebet zu Gott fliehen und uns bei ihm bergen und getrost sein, er wird uns beistehen. Jesus hat uns hier ein großartiges Vorbild hinterlassen. Er hat alles durchlebt, dabei nie gesündigt. Und er ermutigt uns, es seinem Vorbild gleichzutun und in unseren Schwachheiten, in unseren Versuchungen zu Gott zu fliehen und dem Teufel zu widerstehen. Wie es in Jakobus 4 heißt, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. So hat es Jesus getan. Er hat dem Teufel widerstanden und hat sich Gott genaht. Und Jesus ermutigt dich, seinem Vorbild im Glauben zu folgen. Und schließlich komme freimütig zum Gnadenthron. Diese großartigste und gewaltigste Aufforderung in diesen Versen ist diese: Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Was für eine Aufforderung. Durch Christi Erlösung, durch seinen Sühnetod am Kreuz ist nun der Weg frei. In den Thronsaal Gottes, vor dem Thron Gottes. Und es ist der Gnadenthron Gottes, vor dem wir nun freimütig kommen dürfen, im Gebet. Sein Richterstuhl ist nun der Gnadenthron. Und das darf uns anspornen, im Gebet zu ihm zu kommen. Betet unablässig, heißt es in 1. Thessalonicher 5. Betet unablässig. Kommt freimütig. Aber kommt, liebe Geschwister, lasst uns Gottes Gnadenthron oft und vielfach freimütig aufsuchen. Lasst uns das gemeinsam als Gemeinde tun, wenn wir mittwochs zum Gebet kommen. Lasst uns diese Zeit reservieren, dass wir dabei sind, wenn wir als Gemeinde vor Gottes Gnadenthron erscheinen, um ihn anzubeten, um unsere Sorgen und Nöte vor ihn zu bringen. Und wer die Zeit und Möglichkeit hat, der kann auch sonntagmorgens hier schon etwas früher kommen und hier in der Gemeinschaft dabei sein, wenn hier gebetet wird. Lasst uns diese Zeit des Gebets suchen in unseren Familien oder mit anderen Geschwistern zusammen, aber auch unsere persönliche Stille. Wie furchtbar ist es, wenn wir als Kinder Gottes dieses wunderbare Gnadenmittel vor Gott zu kommen nicht gebrauchen. Wenn wir Gott anschweigen, wenn wir nicht beten. Lasst uns im persönlichen Gebet als Gemeinde ausharren und unablässige Beter sein. Liebe Geschwister, wie könnten wir jemals ohne Gebet im Glauben wachsen und ausharren? Wo gab es jemals einen geistlichen Aufbruch, eine geistliche Erweckung, der nicht vom Gebet getragen war? Und wenn wir uns geistliche Aufbrüche wünschen, bei uns selbst, oder in unserem Land oder wo auch immer. Es wird nicht kommen, wenn wir nicht solche sind, die freimütig und unablässig vor Gottes Gnadenthron dafür eintreten. Lasst dich ermutigen, komm freimütig und komme vielfach und oft vor Gottes Gnadenthron und sei ein Beter. Was für eine wunderbare Aufforderung, vor Gottes Gnadenthron in seiner Herrlichkeit kommen zu dürfen. Und schließlich sechstens, Jesus hilft rechtzeitig. Was für eine herrliche Verheißung. Nochmal Vers 16 hier. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Gott hat uns versprochen, dass er rechtzeitig hilft. Er lässt uns vielleicht manchmal warten, aber er hilft rechtzeitig. Wir brauchen nicht ungeduldig sein. Gott hilft im richtigen Augenblick, im richtigen Moment. Was für eine Zusage. Was für ein Trost. Und viele in unserer Mitte können das bezeugen. Ich weiß um einige Dinge, die wir in den letzten Monaten auch durchlebt haben. Wird das klappen? Schaffen wir das rechtzeitig? Wird dieses oder jenes? Ja, rechtzeitig. Gott hat rechtzeitig geholfen. Und ich weiß um andere, die um manche Dinge seit Jahren beten, auch Not damit haben, dass der Herr scheinbar dieses Gebet nicht hört. Du darfst gewiss sein, Gott hört dieses Gebet. Und er gibt dir zur rechten Zeit die rechte Antwort. Sei getrost. Dein himmlischer Vater weiß, was du brauchst. Und er hat es dir versprochen, dein Gebet zur rechten Zeit zu erhören, so wie es gut für dich ist. Es mag anders sein, als du es denkst, aber wie es gut ist für dich. Gott sorgt für dich. Welch ein Trost. Erbarmen, Barmherzigkeit, Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Liebe Geschwister, vielleicht kommt uns unser Leben in dieser Welt manchmal vor, wie dieses Labyrinth, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Wir wissen vielleicht manchmal nicht genau, wohin wird es gehen, was ist der richtige Weg. Aber lasst uns auf das Ziel sehen. Lasst uns auf Christus sehen. Jesus Christus, Gottes Sohn, unseren hohen, großen, hohen Priester, unser himmlischen Heiland, der unser Bekenntnis ist, unser Trost und unsere Zuversicht. Lasst uns auf diesen Morgenstern hin unser Leben ausrichten und uns ihm nahen und ihm im Glauben, mit Bekennermut, getröstet durch seinen Beistand und in der Zuversicht, dass er rechtzeitig hilft, nachfolgen und ihn verherrlichen. Der Herr schenke uns dazu Gnade. Amen.